Moin und herzlich willkommen beim Makler und Vermittler Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe und heute will ich mal mit euch einen Blick etwas hinter die Kulissen unserer Branche werfen. Als Makler und als Vermittler bewegen wir uns ja ständig an der Kundenfront und wir sind ständig in Kontakt mit den Erstversicherern, aber etwas, sagen wir, unter dem Radar arbeiten die Rückversicherer. Und der einzige Kontakt, den man eigentlich mit dem Rückversicherer hat oder wo man es etwas vom Rückversicherer hört, ist, wenn der Erstversicherer sagt, oh, das müssen wir erst mit dem Rückversicherer abklären, oder ja, der Rückversicherer macht da leider nicht mit. Das ist ja immer eine gern genutzte, in Anführungsstrichen, Ausrede. Und heute wollen wir deshalb mal den Schleier etwas lüften und über die Arbeit eines Rückversicherers sprechen im LV- und im KV-Bereich. Und dazu habe ich heute Stefan Wittmann bei mir. Seines Zeichens ist er Bereichsleiter Leben-Kranken-Kundenservice bei der Deutsche Rück. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, vielen Dank. Hallo, Nico.
Ja, Stefan, bevor wir dann über deine Arbeit sprechen, lass uns doch mal kurz über dich sprechen. Magst du uns kurz in deine Vergangenheit mitnehmen? Wie bist du in unsere Branche gekommen? Wie bist du in die jetzige Position gekommen? Warum bist du quasi bei einem Rückversicherer? Was hat dich dazu motiviert? Willst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, sehr gerne. Zu meiner Person, ich bin 52 Jahre alt, habe vor jetzt dann 31 Jahren in der Versicherungsbranche gestartet, komme ursprünglich aus Nürnberg, war dann hier im Schutz und in der Sicherheit im Zeichen der Burg unterwegs, 16 Jahre lang, habe mit ganz klassisch als Versicherungskaufmann begonnen. Habe hier immer eigentlich in der Berufsunfähigkeitsversicherung gearbeitet, über die Leistungsregulierung, dann über die Risikoprüfung kennengelernt, verschiedene Funktionen ausgeübt, auch betriebliche Altersvorsorge. Und das Thema hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem die Berufsunfähigkeitsversicherung, das Potenzial und die vielen Bewegungen, die Markttrends, die dort gesetzt wurden in diesen Jahren. Und ja, letztlich, wenn man auch beim Erstversicherer arbeitet, ist dann schon immer mal vielleicht so eine potenzielle Tätigkeit bei einem Rückversicherer, der vielleicht mehr konzeptionell, ein bisschen übergreifender arbeitet, einen größeren Marktüberblick hat, grundsätzlich interessant. Und dann gab es hier mal vor jetzt dann 15 Jahren die glückliche Fügung, dass es hier so ein Jobangebot gab von der Deutschen Rück, die dann hier auch in dem Rückversicherungsbereich im gesamtdeutschen Markt stärker präsent werden wollte und eine gute Gelegenheit für mich dorthin dann zu wechseln. Und dann hat es mich von Nürnberg nach Düsseldorf verschlagen.
Und jetzt ist ja die klassische Aufgabe eines Rückversicherers oder wo man öfters den Rückversicherer gleich im Kopf hat, ist, wenn jetzt irgendwelche Naturkatastrophen eintreten, so im Sachbereich, wo man diese Spitzen hat durch irgendwelche besonderen Ereignisse. Diese Spitzen hat man ja jetzt im LV-KV-Bereich eher weniger. Was ist denn da die Aufgabe eines Rückversicherers, weil das lässt sich ja viel besser kalkulieren, da muss ich nicht unbedingt es im Sinne einer Versicherung rückversichern. Was ist eure genaue Leistung gegenüber der Erstversicherer?
Ja, es ist schon auch das klassische Geschäft, das ist das Thema der Risikoteilung, dass eben entweder Spitzenrisiken oder halt auch Frequenzrisiken mit dem Rückversicherer geteilt werden, wie du schon sagst. Es ist jetzt nicht zwingend deswegen notwendig, weil das Geschäft so volatil ist wie bei Naturereignissen. Aber dennoch kennen wir natürlich auch sehr hohe Berufsunfähigkeitsrenten. Wir kennen sehr hohe Todesfallrisiken. Und immer abhängig vom Portfolio eben des Erstversicherers macht es schon Sinn, durchaus das Risiko zu teilen. Das ist also natürlich das Kerngeschäft. Mhm. Ansonsten ist es bei uns dann schon noch stark gelagert davon, dass wir uns vielleicht mal so auf diese drei Pfeiler dann auch konzentrieren. Das ist das Thema Kalkulation von eben ja Produkten, das Thema Produktentwicklung an sich und das Thema Geschäftsprozess, Innovation. Das sind dann eigentlich, um das Thema Risikoteilung zu unterfüttern, eigentlich die drei Hauptbetätigungsfelder für uns in der Lebens- und Krankenrückversicherung.
Mhm. Das heißt, ihr seid der, der ein bisschen das Fernglas immer dabei hat und den Markt beobachtet, wo gehen die Trends hin, um da dann auch wieder mit innovativen Ideen quasi auf die Erstversicherer zuzugehen.
Ja, wenn es ideal läuft, sind wir das. Das ist sicherlich so eine Aufgabenstellung, die an uns herangetragen wird. Vielleicht auch ein bisschen die internationalen Trends im Blick zu behalten. Mhm. Ja, und da halt für Impulse zu sorgen, als Partner für Erstversicher zur Verfügung zu stehen. Wir jetzt von der Deutschen Rück sind ja mittelständischer Rückversicherer. Demzufolge sind wir halt gern auf Augenhöhe mit mittelständischen und kleinen Erstversicherern. Mhm. Im deutschsprachigen Raum eigentlich sehen wir uns halt als der Partner, wo vielleicht halt dann auch diese Unternehmen, dem sie natürlich auch sehr viel ja mit der Arbeit mit dem Kunden, mit den Vertriebspartnern zu tun haben, vielleicht ja auch ein bisschen weniger Ressourcen darauf verwenden können, dass sie eben Trends, auch internationale Trends in den verschiedenen Bereichen im Blick haben können. Und ja, über das möchte man halt dann miteinander kooperieren und zusammenarbeiten.
Mhm. Und die aber dann ja auch die sind eigentlich, die nicht nur vielleicht weniger eigene Kapazitäten vorhalten und dann solche Themen auslagern oder sich in Partnerschaft eben mit ins Haus holen, sondern vielleicht dann ja auch die schneller auf Trends und Veränderungen reagieren können, als jetzt ein großer Tanker. Wo ja dann eher auch das gefragt ist, sich dadurch abzugrenzen vom Markt, dass man eben innovativ ist und neue Ideen mit reinbringt, oder?
Ja, durchaus. Also ich glaube, die Frage stellt sich ja für viele. Wir haben ja so eine sehr breite Gruppe an ja auch Lebensversicherern in Deutschland. Und da stellt sich ja schon immer für jeden dann, glaube ich, die Frage, wie positioniere ich mich, wie grenze ich mich auch ein bisschen im Wettbewerb ab, sei es zu der homogenen Gruppe, auch der anderen mittelständischen Erstversicherer, aber natürlich auch zu den Großen. Und das denken ja auch wir für uns bei Deutscher Rück. Wir sind sicherlich jetzt nicht der größte Rückversicherer, vor allem natürlich nicht weltweit. Mhm. Aber wir wollen dann halt auch ein bisschen mit so einem Schnellboot-Image vielleicht in Nischen stoßen oder halt auch mit ja flachen Hierarchien schneller Themen dann umsetzen, wenn wir irgendwas Lukratives vielleicht im Markt sehen. Und ja, da suchen wir dann natürlich gern Partner halt beim Erstversicherer, die ja auf der gleichen Wellenlänge schwimmen und das halt gern mitgestalten möchten.
Mhm. Und ich denke, das ist ja auch das Spannende jetzt für unsere Hörer, die sich ja an der Kundenfront bewegen und vielleicht auch mal einfach den Blick in die Zukunft werfen wollen. Was kommt denn da eventuell auf uns zu? Was gibt's denn da für Gedanken, für Pläne, für innovative Ideen? Vielleicht aber starten wir mal mit dem Blick in die Vergangenheit. Kannst du da ein Beispiel nennen? Was wäre denn so eine Veränderung, die dann auch sich bemerkbar macht in der Vermittlung, wo man eben ein klassisches Modell durch ein innovativeres Modell ersetzt hat?
Ja, es ist stellt so eine schwierige Frage. Es ist jetzt immer so ein bisschen diese Abwägung zwischen was gibt es tatsächlich für Impulse, für Trends und welche werden tatsächlich umgesetzt. Ich glaube, ein bisschen aus meiner persönlichen Wahrnehmung hakt es da schon ein bisschen bei uns in der Branche, dass wir halt sehr viele eher so inkrementelle Innovationen im Grunde machen oder Veränderungen. Das heißt, in der Produktlandschaft, das durchaus darauf gesehen wird, was machen die anderen und dann adaptiert man das Ganze dann. Mhm. Aber so der große Sprung durchaus ein bisschen dann doch zurückgestellt wird, weil man vielleicht das Risiko scheut, sich da jetzt so als First Mover im Markt zu präsentieren. Ich denke schon halt so vielleicht das Thema, was wir eigentlich schon lange ja diskutieren, dass sich so die Lebensversicherer vom Kostenerstatter mehr so zum Lebensbegleiter vielleicht wandeln wollen. Das ist natürlich jetzt auch fast so ein bisschen ein Buzzword. Das liest man sehr, sehr häufig in der Fachpresse. Da muss ich vielleicht sagen, ja, in der Wahrnehmung, das sind durchaus Krankenkassen oder auch Krankenversicherer mutiger unterwegs gewesen und Lebensversicherer, vor allem Berufsunfähigkeitsversicherer, eher ein bisschen langsamer unterwegs gewesen. Und das wäre vielleicht auch etwas, was ich jetzt gerade so in der aktuellen Zeit vielleicht durchaus ein bisschen als Vorteil heraus hätte stellen können, wenn man es denn gemacht hätte.
Also du sprichst an das Thema Prävention, gesundheitliche Prävention, nicht einfach nur Kostenerstatter zu sein als Krankenversicherer oder dann Leistungsbringer im Berufsunfähigkeitsfall oder bei einer Grundfähigkeitsversicherung, sondern eben früher anzusetzen im Kundenkontakt, mit einem positiven Gefühl für den Kunden als Touchpoint quasi, dass man sich nicht nur einmal bei Vertragsabschluss und dann wieder im Leistungsfall sieht oder Kontakt hat mit seinem Versicherer, sondern dazwischen eben dem Kunden einen Mehrwert bietet, indem man ihn unterstützt dabei, dass er präventiv auf sein Immunsystem im Zweifel aufpasst und dadurch natürlich aber auch den positiven Effekt hat, dass man tatsächlich auch weniger Leistungsfälle dann hat.
Ja, genau. Ich meine, aktuell kreisen natürlich die Überlegungen, wie ist jetzt auch so die aktuelle Lage, was wird das jetzt für Auswirkungen auf die Berufsunfähigkeitsversicherung haben? Kommt jetzt hier eine Welle dann beispielsweise von psychisch erkrankten Versicherten auf die Berufsunfähigkeitsversicherer hinzu, jetzt durch dann vielleicht halt eine leider drohende Wirtschafts- und Einkommenskrise, die absehbar ist? Und dort gibt es ja schon sehr lange sehr, sehr schöne Lösungen, sehr vielversprechende von einigen Startups beispielsweise, die halt so in diesem ganzen Online-Psychologie-Beratungsbereich unterwegs sind, wo man vielleicht wirklich hilfreiche Lösungen anbieten kann, auch als Berufsunfähigkeitsversicherung, genau die zwei Effekte, die du beschrieben hast, vielleicht zu darzustellen. Oder vielleicht noch der zweite große Punkt, über den wir auch in der Vergangenheit schon mal, nicht nur wir, andere auch drüber nachgedacht haben, ob man denn auch so das Thema berufliche Integration oder auch Weiterbildung, Ankommen im Beruf, Karriereplanung, ob man das halt vielleicht als Berufsunfähigkeitsversicherer mit Serviceangeboten auch unterstützen kann. Da haben wir auch durchaus gesehen, auch bei Nutzertests vor einigen Jahren, dass das schon vor allem bei jungen Leuten, die ja so diesen Berufsunfähigkeitsfall natürlich sehr weit weg von sich sehen, dass das durchaus auf Interesse stößt, weil sie halt schon auch gern von ihrem Versicherer und auch für ihren Versicherungsschutz eine aktuelle Leistung haben möchten und nicht nur das Versprechen, dass vielleicht in diesen 20 Jahren dann tatsächlich der Versicherer mit der Leistung zur Verfügung steht. Und gerade im aktuellen Umfeld, ja, könnte das vielleicht schon eine Leistung sein, die an Bedeutung gewinnt. Und das wäre auch etwas, womit man sich jetzt dann vielleicht in der Folge nochmal intensiver beschäftigen könnte.
Also genau, meine erste Idee war gerade, weil ich gesagt hatte, Immunsystem rein auf körperliche Erkrankungen, aber du sprichst es an, der größte Bereich in der BU wäre das Thema Psyche. Wenn du sagst Startups und App-Dienstleistungen, fällt mir auch spontan ein, es könnte ja eine Idee sein, zum Beispiel zu sagen, du bezahlst bei mir nicht nur einen Beitrag für den Berufsunfähigkeitsschutz, sondern inklusive in dem Beitrag ist dann auch schon die Gebühr für eine Meditations-App, die du dir ansonsten sowieso kaufen würdest für 60 Euro im Jahr. Und dann zahlst du dir eben mit der BU mit, aber es bindet ja den Kunden dann irgendwie auch an seinen BU-Versicherer und er hat jederzeit ein positives Gefühl, dass er das ja von seiner Versicherung bekommt. Und gleichzeitig, wenn er es nutzt, bleibt aber ausgeglichen, hat ja weniger Gefahr, dass er psychische Erkrankungen bekommt und damit auch eine Leistung oder eine Risikoreduktion für den Versicherer. Das wäre das so ein Beispiel, was man sich da in dem Bereich vorstellen könnte.
Das wäre so ein Beispiel. Man muss natürlich schon fairerweise sagen, so der Knackpunkt in der Überlegung ist immer, wie bringt man dann das tatsächlich an den Kunden, weil halt diese Sache, eine App, die man sich dann wieder herunterlädt, wie lange lässt man die dann auf dem iPhone, wenn man sie dann nie benutzt, wahrscheinlich auch schlecht. Also dieser beständige Kontakt, wie man den zum Kunden herstellt, das ist so dieses Ökosystem-Plattform-Thema, das ja auch sehr, sehr stark durch die Landschaft getrieben wird. Das ist schon die Herausforderung, dass man eben den Touchpoint hat. Aber ich glaube, da ist halt auch etwas, wo natürlich, denke ich, der Versicherungsmakler sehr gut mitwirken kann, der ja dann natürlich deutlich näher beim Kunden ist, wie es der Versicherer ist. Weil wenn wir natürlich schon so an das ganze Thema psychische Erkrankungen denken, dann erfährt er ja der Versicherer, vor allem der Berufsunfähigkeitsversicherer, ja auch erst sehr spät, möglicherweise dann davon, dass hier so eine Konstellation beim Kunden da ist. Diese Präventionsangebote gab es früher ja auch, die waren dann in den Bedingungen gestanden, aber es ist ja nachvollziehbar, dass ich als Kunde mich nach 15 Jahren dann nicht mehr daran erinnere, dass ich so ein Serviceangebot in Versicherungsbedingungen, die ich abgeheftet habe. Also dieser immerwährende Touchpoint, wie kann ich diese Serviceleistung tatsächlich zu dem Kunden bringen, ohne ihm schon gleich eine App herunterladen zu lassen, das ist schon eine Fragestellung, aber ich denke doch oder ich hoffe auch, dass sich sowas lösen lässt, weil ich das schon weiterhin eigentlich als sehr gute Leistung, vor allem halt eines Versicherst, der die Arbeitskraft absichert, mit sehen möchte.
Ja, aber auch wenn man sich anguckt, welche Milliarden Kosten das Gesundheitssystem jeden Monat produziert, also da sieht man auch das Einsparpotenzial, gerade im KV-Bereich, was sich dann wirklich ja auch für den Versicherer wieder sofort in der Kasse bemerkbar machen würde. Weil ich habe schon den Eindruck, wenn man mit Kollegen spricht, dass solche Dienstleistungen, wenn die als Add-on kommuniziert werden, dann verschwinden sie beim Kunden in der Schublade oder auf dem dritten Bildschirm seines iPhones und er nutzt es nie wieder. Ähnlich irgendwelchen Services im Hausratbereich, wir organisieren Handwerker oder solche Dinge, die zwar nett klingen, aber in der Praxis, denke ich, wenig genutzt werden. Sondern es musste tatsächlich eine Strategie Umstellung erstmal sein in der Denke des Anbieters, dass er sagt, das ist nicht nur ein nettes Add-on, sondern das ist unsere Strategie. Wir sehen uns als jemand, der nicht nur Kostenerstatter ist, sondern der dazu aktiv beitragen will, die Gesundheit zu erhalten. Und natürlich gibt es da Herausforderungen wie Thema Datenschutz etc. Aber du siehst es schon auch so aus der Rückversicherersicht in Position, dass dieses Thema kommt, oder sagst du, das ist jetzt eine kleine Bubble, man hört es immer wieder, aber durchsetzen wird sich das die nächsten Jahre eher nicht?
Ja, ich bin, obwohl ich ja als Franke ein bisschen eher pessimistisch bin, hier dann schon optimistisch und glaube, dass das schon kommen wird, weil ich es eigentlich auch fast für zwingend notwendig halte und muss ja vielleicht auch andersrum nochmal sehen, jetzt nicht nur so als Abwehrstrategie, wenn wir eben die Krankenversicherer anschauen, die sind da schon sehr weit, egal ob es Krankenkassen, auch gesetzliche Krankenkassen sind da schon sehr weit. Natürlich kann man sagen, die haben einen immerwährenden Touchpoint zum Kunden, weil es halt immer wieder mal ärztliche Behandlungen und so weiter gibt. Für die wäre es ja auch durchaus einfacher, dass sie eigentlich nur noch einen Versicherungsschutz zusätzlich mit anbieten müssten. Lassen wir jetzt da mal regulatorische Anforderungen, ob die da eine Lizenz dafür haben und brauchen, mal außen vor. Also für Krankenversicherer, Krankenkassen wäre es eigentlich fast leichter, in das Feld des Versicherungsschutzes hineinzuwachsen, wohingegen die Lebensversicherer, Berufsunfähigkeitsversicherer sogar noch ein bisschen weiter weg sind. Die haben zwar das Produkt, müssen aber mehr in diese Lebensbegleiterrolle hineinwachsen. Und um da auch nicht zu schauen, dass man wirklich irgendwann überflüssig wird, halte ich es für notwendig. Und ich glaube auch, dass die Kunden das immer mehr verlangen werden, weil nur rein der reine Risikoschutz, und das sieht man ja ein bisschen bei den Absatzzahlen, wir haben trotzdem ja eine langjährige jetzt schon Stagnation bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, obwohl es wirklich so ein tolles Produkt ist und so wichtig für die Bürger und Bürgerinnen eigentlich. Und aus der Kombination glaube ich schon, dass es, glaube ich weiterhin, dass da die Messe noch nicht gelesen ist. Ja.
Ja. Ja, beim Krankenversicherer, du erwähnst es, der hat ja, also der private Krankenversicherung hat ja tatsächlich auch die Plattform, weil inzwischen hat ja eigentlich jeder relevante Krankenversicherer seine Rechnungs-App, die der Kunde regelmäßig auch nutzt und sei es nur, um seine Vorsorge abzurechnen. Und da hätte er ja die Möglichkeit, auch andere Funktionen zu integrieren.
Genau, ja. Und, also hoffen wir mal, dass es keiner weiter sagt.
Genau. Aber du sprichst es an, in der BU haben wir ja seit Jahren eigentlich ein Riesenpotenzial auf der einen Seite, aber eine Marktstagnation auf der anderen Seite. Ihr habt euch als Deutsche Rück, wenn ich das richtig verstanden habe, da den Slogan auf die Fahne geschrieben, unterstützen, versichern, belohnen. Ja. Was versteckt sich denn genau mit dem Blick darauf dahinter?
Ja, das wir wollen also hier ein gutes Stück davon wegkommen, dass wir nicht mehr automatisch oder ausschließlich nach Vorerkrankungen forschen, diese herausfinden und diese dann ja standardmäßig bewerten, sondern dass wir schon diesen positiven Bemühungen, die ja viele Kunden zeigen, die beispielsweise mal eine Rückenerkrankung hatten oder hier eine Konstellation, jetzt vielleicht nicht so schwerwiegend, dass man sich kaum mehr bewegen konnte und eine Operation notwendig war, aber einfach mal da ein Ereignis in der Vergangenheit. Wenn man hier also künftig auch nachfragt, wie hat man denn eigentlich danach vielleicht sein Leben, seine Einstellung verändert? Hat man positiv was dafür gemacht? Mhm. Ist man aktiver geworden? Hat man sich mehr Achtsamkeit gezeigt für das Thema? Das wird das dann auch künftig belohnen wollen. Mhm. Und dass wir damit also zu besseren Risikoeinschätzungen kommen und vielleicht nicht mehr ganz so standardmäßig sagen, eine Lumbalgie in der Vergangenheit führt automatisch zu einer Ausschlussklausel bei der Wirbelsäule oder Ähnlichem. Und da ist es vielleicht am prägnantesten bei der Gesundheitssituation. Das lässt sich aber auch weiterziehen für das ganze Thema Sport und Freizeit. Wir ja in der Versicherungsbranche sprechen ja hier mal ausschließlich von Risiken. Also schon das wollen wir mal eigentlich dann killen, dann damit, dass wir nicht, wir wollen von sportlicher und von Freizeitaktivitäten sprechen und nicht mehr von Risiken. Mhm. Wir wollen es schon sukzessiv. Es gibt natürlich sehr viele gefährliche Sportarten, durchaus weiterhin auch mit einem hohen Verletzungs- und schweren Verletzungsrisiko. Mhm. Aber es gibt halt auch sehr viele, die wir eigentlich positiv sehen und dass sich Leute bewegen, dass sie etwas tun, was ja auch ein wichtiger Baustein ist, um gegen auch depressive psychische Erkrankungen vorzubeugen. Das sind ja soziale Kontakte, was wir jetzt natürlich jetzt in der aktuellen Phase leider alle nicht mehr haben. Aber halt auch sportliche Betätigung, Aktivität ist da wichtig. Und um denen vorzubeugen, wollen wir das auch belohnen und das eben künftig viel, viel positiver als in der Vergangenheit einschätzen.
Und was sind also die Belohnungsideen aus von deiner Seite aus? Sagst du auf der einen Seite, wenn ich mich regelmäßig so und so viel bewege und das in meiner App entsprechend festgehalten wird, dann reduziert sich in dem Jahr entsprechend mein Beitrag? Oder sind es eher weniger beitragsrelevante Themen, sondern dass ich irgendwelche Mehrwerte dadurch bekomme? Sei es jetzt irgendwelche Prämien oder Punkte oder Gutscheine oder wie genau stellst du dir da Belohnen vor?
Also das eine Kombination vielleicht aus diesen genannten Dingen, die du gesagt hast. Wobei wir natürlich schon auch festgestellt haben, das ist nochmal so eine Analogie zu dem vorhin Gesagten, auch hier das Ganze nur mit einer App-Lösung zu machen, das verfängt sich dann auch nicht. Da müssen wir wieder in der Sackgasse, man benötigt eine App. Und was wir auch nicht wollten, was wir weiterentwickelt haben, weg von der Story, dass nur noch die gesund sind und die sich vielleicht auch leisten können, dann dafür belohnt werden. Insofern haben wir es schon erweitert dahingehend. Man kann über eine Beitragsreduktion sprechen, das ist eine Option. Man kann darüber sprechen, dass man es tatsächlich so niederschwellig unterstützt und dann vielleicht mit Prämien, in welcher Form auch immer. unterstützt. Aber vielleicht für uns inzwischen der wichtigere Part, dass wir eben das Thema der Vorerkrankungen günstiger bewerten als in der Vergangenheit, nicht mehr so rigoros. Beispiel diese vielleicht Wirbelsäulenvorerkrankungen. Mhm. Das ist nur ein Beispiel von einigen, dass wir das Thema der sportlichen und Freizeitaktivitäten nicht mehr so rigoros wie in der Vergangenheit gleich mit Zuschlägen bewerten, sondern günstiger sehen. Und auch, dass wir so das Thema der Auslandsaufenthalte eben nicht mehr wie früher als Auslandsrisiken sehen und dass wir hier dann schon bei Kunden mit sei es Vorerkrankungen oder gewissen Aktivitäten einfach eine breitere Gruppe identifizieren können, die sich künftig normal versichern kann.
Also schon in der Erstprüfung dann, also in der Antragsprüfung, dadurch günstiger versichert wird, dass sie entsprechend nachweist, dass ich nach meinem Rückenproblem dann mich aktiv drum gekümmert habe.
Genau, solche Dinge. Also schon dann beherzten Sprung nach vorne machen und jetzt nicht mit, ja, da gibt's dann einen Amazon-Gutschein für 20 Euro, was ja dann wirklich nicht so viel wert ist. Und dafür müsste ich vielleicht noch eine App herunterladen und dieses. Also das ist dann, da wollen wir das Ganze, wollten wir jetzt schon ernsthaft angehen und glauben halt auch, und das ist ja dann so eine Sache, wenn wir das sagen als Rückversicherer, auch mit einem großen Portfolio in der Kollektivierung der gesamten Risiken, dann kann man sowas auch eingehen und damit auch ein bisschen dem Zeitgeist besser entgegenkommen als in der Vergangenheit. Weil das war ja schon immer eine Diskussion, die es gegeben hat, dass Kunden sagen, naja, sicher, ich hatte mal was, wäre schon kerngesund, aber ich habe positive Dinge in meinem Leben verändert, beziehungsweise mir geht's auch wieder gut, ich achte auch auf mich. Und außerdem sagt mein Arzt sowieso, dass man mit der Erkrankung noch ewig arbeiten kann und ewig leben kann. Ja, und der Versicherer sagt dann, naja, mag sein, aber wir sehen die Dinge viel, viel strenger. Und davon wollten wir auch weg. Und jetzt natürlich nicht einfach, weil wir was Neues machen wollen, sondern weil wir schon auch davon überzeugt sind und das natürlich auch mit unserem Ärztenetzwerk abgesprochen haben und auch untersucht haben, dass das schon auch vernünftig funktionieren kann, weil auch als Rückversicherer will man jetzt kein Harakiri betreiben. Das gilt natürlich weiterhin.
Mhm. Ja, ich denke, es wird erst möglich, dadurch, dass man eben größere Datenmengen wahrscheinlich anders besser auswerten kann heutzutage. Wenn ich mir vorstelle, ich habe schon öfters den Fall gehabt, dass man einfach Dinge in der Risikoprüfung angeben muss, die halt dadurch aufgekommen sind, dass Menschen regelmäßig meinetwegen zur Vorsorge gehen die sich dann das immer ein bisschen auf Unverständnis trifft nach dem Motto, ja, wäre es dann besser gewesen, ich gehe niemals zur Vorsorge. Ja, für die Versicherung wäre es jetzt besser gewesen. Ob es dann für die eigene Gesundheit besser ist, ist wieder was anderes. Aber im Prinzip wird im Kollektiv der bestraft, der Vorsorge betreibt, gegenüber dem, der eben keine Vorsorge betreibt und deshalb gar nichts davon weiß, was da gerade schon passiert in seinem Körper.
Genau, das ist so ein Punkt, den wir eben künftig dann anders sehen wollen. Das hat natürlich auch seine Grenzen. Also man kann da jetzt nicht gleich hergehen und sagen, alle Kranken gelten in unserem Portfolio jetzt als gesund und werden normal angenommen. Also so Freibier für alle gibt's natürlich weiterhin irgendwie nicht. Aber es ist ja auch, dass man mal einen Beherzensschritt macht und dann aufbauend auf den Erfahrungen dann dort dann weitermachen kann. Aber da sehen wir jetzt einfach auch die Zeit und wir glauben auch, dass das eine Erwartungshaltung ist, gerade auch von jungen Leuten, dass man sich hier nicht mehr nur auf so Regularien zurückzieht, sondern dass man hier auch mit solchen neuen Angeboten dann um die Ecke kommt.
Mhm. Das heißt, zusammenfassend jetzt kann man sagen, für uns Vermittler, was kommt auf uns zu, früher oder später wahrscheinlich auch im BU-Bereich, im KV-Bereich wahrscheinlich noch schneller, dass man nicht einen Vertrag einmal einrichtet und der existiert dann so starr, sondern dass auch der Versicherer guckt, dass er mehr Interaktionen, mehr Touchpoints mit dem Kunden dann haben wird. Das hat natürlich auch wieder die Auswirkung auf mich, dass ich mich da selber als Vermittler geistig drauf einstellen sollte auf der einen Seite. Und die Vorteile darin erkennen, dass ja auch dann mehr Kontakte im Bestand zu mir bestehen, dass da Chancen drin sind und dass man das durchaus aktiv vorantreiben kann im Kundenkreis und dann eben auch auf solche Themen aufmerksam machen kann, wenn ein Versicherer damit kommt und dass das auch für den Vermittler wiederum Mehrwert hat, weil Bestandsarbeit immer wirtschaftlicher ist, als immer Neukundenakquise zu betreiben. Und sie jetzt nicht ja, den Kopf in den Sand zu stecken im Prinzip und sagen, oh, jetzt kommen die wieder mit neuen verrückten Ideen. Hoffentlich geht das an mir vorbei.
Nein, ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Letztlich, wir arbeiten ja hier alle mit dem gleichen Ziel. Letztlich der Rückversicherer genauso wie der Erstversicherer. Wir möchten Privat- und Gewerbekunden sozusagen versichern und gut versichern mit guten Leistungsangeboten und dann auch in der Leistungsauszahlung dann zur Verfügung stehen und Umsatz und Ertrag machen für alle Seiten, dass es sich rechnet. Also das ist ja alles ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und insofern ist es ja für uns auch wichtig, dass man da im Austausch ist und dass man erfährt, wo denn auch die Interessen, die Belange sind und dass man sich vor allem, denke ich, davon frei macht, jetzt vielleicht nicht aus ideologischen Gründen manche Ideen vorschnell abzulehnen, sondern sich dem eher mal offen stellt und das halt dann diskutiert und gemeinsam dann weiterentwickelt, weil es eben einem gemeinsamen Ziel ja dienen soll.
Ja, prima. In dem Slogan unterstützen, versichern, belohnen, haben wir jetzt über belohnen gesprochen. Versichern ist auch nachvollziehbar. Was versteckt sich denn hinter unterstützen als Gedanke? Geht unterstützen ja hier auf den Erstversicherer oder auf den Endkunden?
Beides. Zum einen, zum guten Slogan braucht man, glaube ich, drei Begriffe. Das wäre jetzt ein bisschen die scherzhafte Antwort. Aber das ist beides von dir genannt. Unterstützen ist etwas, was wir jetzt anfangs schon gesagt haben, dass es eben Unterstützungsangebote gibt für Kunden im medizinischen Bereich, im beruflichen Bereich. Das wäre halt dann durchaus das Thema, dass man das Produkt etwas erweitert, um Services, die eben parallel im Leistungsfall oder eben vielleicht vorneweg im Leistungsfall eine Rolle spielen können. Also ein bisschen eine Produkterweiterung und unterstützen natürlich von unserer Seite den Erstversicherer, die Erstversicherer zu unterstützen, auch bei der Prozessmodellierung, bei den Geschäftsprozessen, dass das, da haben wir halt auch verschiedene Tools sozusagen im Portfolio, die man zur Verfügung stellen kann oder wo man dann eben gemeinsam an Lösungen arbeitet, um dem Vermittler das Leben leichter zu machen, dem Kunden das Leben leichter zu machen und damit auch mehr und mehr Umsatz und Ertrag zu generieren.
Also Geschäftsprozesse könnte zum Beispiel sein, das Thema bei der BU Berufsgruppenauswahl, dass man eben nicht mehr die starren Berufsbezeichnungen hat und dann Berufsgruppen-Bingo spielt, sondern das über mehrere, über einen Fragenkatalog quasi ein individuelleres Berufsbild dargestellt wird. Das könnte so ein Geschäftsprozess sein, der jetzt vom Rückversicherer entwickelt wird oder grundsätzlich entwickelt wird und dann mit dem Erstversicherer als Kunde dann verfeinert und integriert wird.
Ja, genau. Das ist, wir haben also hier in diesem Zusammenhang ein neues Tätigkeitsprofil entwickelt, weil wir uns halt mit der berechtigten Kritik, die ja aus der Branche kam und auch von deinen Kollegen kam, dass wir halt inzwischen durch diese ganze Berufsgruppeneinstufung, diese starke Differenzierung dahin ja gelangt sind, dass wir viele Berufe identifiziert haben, die wir eigentlich kaum mehr versichern können, weil sie eigentlich viel zu teuer sind. Das ist ja, ich komme ja auch noch aus einer Welt mit, damals gab es 4 Berufsgruppen, da gab es natürlich auch schon eine Differenzierung, die ja auch korrekt ist, weil einfach das Schadenpotenzial sozusagen natürlich unterschiedlich ist. Aber das hat sich halt ja dann in der Richtung entwickelt, die uns vielleicht jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung auch ein bisschen wehtut, wenn wir jetzt aktuell sehen, die Berufe, die jetzt im Vordergrund stehen, das sind halt jetzt nicht vielleicht doch die, wie wir jetzt im Homeoffice sitzen, sondern das sind die jetzt in sozialen, medizinischen Bereichen und Alltagssituationen mithelfen. Und wenn wir da mal gucken, dann sind das halt doch Berufe, die wir in der vor allem Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem sehr hohen Beitrag belegt haben, weil wir die anderen natürlich sehr günstig gemacht haben, die lukrativen. Und jetzt konnten wir das natürlich nicht komplett umdrehen und sagen, der Müllarbeiter zahlt jetzt den gleichen günstigen Beitrag wie der Chefarzt möglicherweise. Also man kann sich die Welt ja da nicht gestalten, wie man möchte. Aber wir sind auf ein Tätigkeitsprofil gegangen, weil wir ja viele Berufe haben von den Bezeichnungen. Da stecken Unterschiede drin. Nicht jeder, der die gleiche Bezeichnung trägt. Und nehmen wir jetzt beispielsweise den Elektriker. Das ist ein sehr unterschiedliches Berufsbild von welchen, die vielleicht tatsächlich auch überwiegend mit Schaltkreisen beschäftigt sind, vielleicht in einem Büro arbeiten, und andere, die wirklich an der Baustelle überwiegend tätig sind. Und wenn man eher die Tätigkeiten beurteilt, die wir ja erstaunlicherweise in der Leistungsprüfung ja auch beurteilen. Die Leistungsprüfung machen wir ja nicht nach der Berufsbezeichnung, sondern nach dem tatsächlichen Tätigkeitsprofil. Und wenn man das Verfahren ein bisschen in die Antragsstrecke nach vorne verlegt, dann können wir hier schon eine andere Kalkulation können wir anbieten, die tatsächlich eine Differenzierung erlaubt. Mhm. Gucken wir uns die Krankenschwester an, den Krankenpfleger, dass es da schon Unterschiede gibt, ist man hier tatsächlich stark mit körperlichen Tätigkeiten betraut, oder ist es mehr Laboruntersuchungen und Blutabnehmen und vielleicht auch Verwaltungstätigkeiten, das erlaubt eine unterschiedliche Preisgestaltung. Das ist ein Modell, das wir entwickelt haben, bei dem wir jetzt halt Kunden, Erstversicherer suchen, die das umsetzen und dann in den Markt bringen. Mhm.
Und führt dann aber, wenn ich jetzt die kritische Brille aufsetze, dann wieder dazu, dass wir eigentlich den Trend noch weiter verstärken, dass wenn wir jetzt 10 Krankenschwestern haben, von denen 5 Zugänge legen müssen täglich und Nachtschicht arbeiten und die anderen 5 müssen nur Verwaltungstätigkeit machen, dann werden wieder die mit Verwaltung günstig und können sich gut in der BU versichern, während die mit der Nachtschicht und dem Zugang legen noch teurer werden. Und irgendwann dann natürlich eine BU dann ein theoretisch guter Schutz wäre, aber in der Praxis eben völlig unbezahlbar. Ist denn da in dem Bereich jetzt wieder mit der Innovationsbrille absehbar, dass man, oder was ist aus eurer Sicht dann das alternative Produkt dafür? Sind da Dinge in der Entwicklung, macht man sich dazu Gedanken? Oder sagt man, gut, die müssen dann eben aus dem vorhandenen Produkt Lösungen andere finden, wie Grundfähigkeit etc.?
Ja, es ist natürlich schon so, man kann es jetzt nicht herumdrehen und eben auch nochmal wie bei dem anderen Thema, günstige Prämien für alle, die kann es halt in einem Portfolio nicht geben, weil Klar. wir natürlich schon unterschiedliche Schadenverläufe haben. Das müssen wir ehrlich natürlich sagen. Was wir damit vielleicht halt etwas auflösen können, dass wir so eine gewisse Stigmatisierung der Berufe aufheben. Wenn ich einfach die falsche Bezeichnung habe, zahle ich automatisch die quasi schlechteste Prämie, auch wenn ich selber vielleicht ein günstigeres Risiko bin, weil mein Risikoprofil halt einfach etwas geringer ausgeprägt ist.
Ja, also ich denke, es ist richtig. Auf jeden Fall fairer, weil es eben nicht aufgrund eines Titels, sondern der tatsächlichen Arbeit dann bewertet wird. Das ist auf jeden Fall für den, der dann günstige Arbeitsumfeld hat, auch ein Vorteil. Ich frage mich, nur für jeden, der billiger wird, muss ja ein anderer teurer werden, damit die Durchschnittskalkulation wieder passt. Und ist das trotzdem das Produktfeld, in dem man sich dann weiterhin auch in der jetzt Produktentwicklung auf längere Frist bewegt, dass man sagt, wir haben hier unsere vorhandenen Produkte und die versuchen wir in der Art eben zu justieren und zu optimieren? Oder sind da noch innovative Ideen im Hintergrund in der Produktentwicklung, wo man sagt, wir arbeiten daran, alternative Ansätze zu entwickeln zur BU, um ja für die eigentlich dort teureren Berufsgruppen dann Alternativen zu bieten?
Ja, die Alternativen, da arbeiten wir als Branche alle miteinander ja schon sehr lange daran. Es hat sich jetzt so die Grundfähigkeitsversicherung schon als zweites sehr wichtiges Produkt, glaube ich, etabliert, auch nicht zu Unrecht, bietet sicherlich für viele Berufe die auch weiterhin in einer vollumfänglichen Berufs- und Fähigkeitsversicherung sehr teuer sind, eine gute Alternative. Man hat ja schon sehr viel ausprobiert über die vergangenen Jahre, was sicherlich auch ein bisschen halt zum Nachteil gekommen ist, die BU, auch von vielen anderen auch schon gesagt, zum Hochleistungsprodukt hochstilisiert, hat dann eigentlich anderen Produkten keinen Raum zum Atmen mehr gelassen, weil man alles daran gemessen hat. Gab natürlich auch etwas reduzierte BU mit einem anderen Leistungsspektrum, vielleicht mit einer längeren Prognosezeitraum oder ähnlichem, was auch für Berufe mit einem gefährdeten Tätigkeitsprofil sicherlich eine Variante gewesen wäre, aber das hat sich dann einfach nicht durchgesetzt und das wird man nicht immer wieder aufrollen können. Also schon durchaus, glaube ich, zu Recht eine Grundfähigkeitsversicherung, da gewisse Ähnlichkeiten zu einer BU, wie wir es im deutschen Markt eben kennen, da sind. Vielleicht wächst das ein bisschen stärker noch zueinander. Da haben wir ein paar Überlegungen so in der Pipeline, was man bei der Grundfähigkeitsversicherung noch machen könnte, um ein bisschen so einen Schwenk zur BU zu bekommen, damit es halt dann nicht überhaupt nicht mal ins Leere greift als Krankenschwester, wenn man dann doch nicht mehr arbeiten kann, aber halt ja schon auch Flaschen zusammendrehen kann oder den Nagel in die Wand hauen kann. Mhm. Das werden wir jetzt dann auch so sukzessive mal ausrollen, Roadshows bei Erstversichern und ja, hoffen da dann mal auch. Aber ich glaube, auch da ist notwendig, einfach ein offenes Ohr in der Branche und in die Diskussion mit den Produktanbietern zu gehen und das weiterzuentwickeln, um da einfach einen Schritt nach vorne zu machen.
Mhm. Das heißt, so der Ansatz der Arbeits- oder Einkommenswegfallsversicherung, sag ich mal, siehst du da jetzt nicht als große Lösung am Markt, also nach dem Motto, ich bekomme dann Geld von der Versicherung, wenn tatsächlich mein Einkommen wegfällt, aber auch nur in der Höhe, wie es wegfällt und nur für den Zeitraum, wie es tatsächlich wegfällt. Solche Ansätze gibt es ja als Arbeitsunfähigkeitsversicherung, aber die sind ja bisher eher eine Randerscheinung. Weil sie würden halt günstiger, weil ich muss nicht so in voller Höhe immer leisten, ich muss nicht so lang leisten als Versicherer und könnte somit ja eigentlich günstiger kalkulieren.
Ja, das ist ein schwierige Frage, die du da stellst. Ich hatte auf einfachere Fragen gehofft.
Sorry. Also ich wollte nur wissen, also da ist nichts von eurer Seite, wo ihr sagt, da gehen wir in die Richtung auch gedanklich, sondern ihr sagt, das ist unser Zweigestirn BU und Grundfähigkeit und da versuchen wir in dem Rahmen das weiter zu optimieren.
Ja, man muss immer natürlich auch ein Stück weit sehen, wenn man jetzt was völlig anderes bringt, ist das dann auch überhaupt im Markt darstellbar? Ja. Das ist natürlich gar keine so einfache Frage. Man möchte auch als Versicherer kein Produkt einführen, wo man sagt, dafür probiere ich mal was völlig anderes aus. Dazu bräuchte man dann schon eine massive Marktstellung, dass man das dann machen kann, weil ja so eine Entwicklung dann halt schon auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Ich glaube schon, dass es sich weiterhin in dem Kontext bewegen wird, weil das natürlich auch eine gute Öffentlichkeitswahrnehmung hat. Ja. Auch bei Nutzertests so auf der Straße haben wir mal gesehen, auch junge Leute kennen das Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Selbst wenn sie sagen, sie haben keine abgeschlossen, aber der Begriff ist schon irgendwo so da und die Kopplung, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, mit so gesundheitlichen Einschränkungen, komme ich zu einer, bekomme ich Geld. Das ist schon da. Ja. Da dann eher das dann vielleicht erweitern, dass man das etwas mit zusätzlichen Services hat, das hatten wir schon gesagt. Oder auch so Themen, dass man vielleicht tatsächlich einen Einkommensverlust eher ausgleicht, also weg von dieser starren Rente. Genau. Also das ist schon auch etwas, da haben wir auch eine Produktidee entwickelt. Flex Protect heißt die oder wird die heißen, haben wir mal unter dem Namen gelabelt, die darauf abzielt, die auch mit dem Einkommen sozusagen wächst, in beide Richtungen mitwachsen kann. Ja. Also bisher haben wir natürlich das Prinzip, ich muss eine Rente vereinbaren, die ist im Schadenfall ja nicht schlimm, wenn die vielleicht sogar höher ist wie mein Einkommensverlust. Aber sie hat ja auch den Nachteil, dass ich immer aufpassen muss, auch mit Einkommenssteigerungen, dass die mitwächst, dass ich dran denke, die zu erhöhen. Und das kann man jetzt, könnte man auch technisch besser verbinden, hier mit dieser PSD2-Initiative, dass man ja auch als Anbieter zugreifen kann auf die Zahlungsströme vielleicht des Kunden und damit automatisch den Versicherungsschutz auch mitwachsen lässt, wenn vielleicht eine Einkommenssteigerung dann stattfindet und man es aber vergessen hat, dem Versicherer mitzuteilen und keine Nachversicherungsoption gezogen hat. Also sowas haben wir entwickelt. Das würden wir jetzt auch bei Erstversichern präsentieren. Und aber es bleibt eben schon im Kontext, dass man halt die berufliche Tätigkeit, den Einkommensverlust absichert.
Das absolut, genau. Aber dann habe ich ja doch noch eine Innovation rausgekitzelt.
Ja, schon.
Dachte ich mir, weil das sehe ich noch als alternativen Ansatz. Ne? Nicht eine starre Rente, sondern dann tatsächlich das tatsächliche Einkommen. Dann das Gleiche.
Ja,
das ist
ja also
das, was der Kunde braucht. Der hat fixe Ausgaben, die müssen weiter gedeckt sein. Und wenn ich da eine Versicherung habe, die da mitatmet, dann macht es im Zweifel für alle günstiger.
Genau, wir hatten die Idee schon mal vor einigen Jahren gefasst, aber da war halt auch natürlich das Thema, wie habe ich dann hier den Touchpoint zu dem Kunden, dass ich dann hier permanent Papier hin und her schicke, das war natürlich keine Lösung und da helfen halt jetzt schon die technologischen Fortschritte und das andere Verständnis, dass jeder mit auch einem Smartphone unterwegs ist. Das kann man in diesem Kontext dann schon viel, viel besser nutzen wie in der Vergangenheit. Und dazu müsste man aber halt dann natürlich auch offen und bereit sein.
Ja, das wird die Zeit zeigen. Deshalb sind es ja auch Zukunftsideen und Innovationen und noch nichts, was sich etabliert hat, was wir heute gesprochen haben. Deshalb, dank dir, Stefan, für die Einblicke in deine Arbeit, in deine Gedankenwelt auch, auch wenn ich zu komplizierte Fragen gestellt habe, vielleicht als du
erwartest. Nein, das ist
sehr gerne. Aber es interessiert mich halt. Dann habe ich gedacht, nutze ich die Chance, wenn ich schon mal den Fachmann an der Leitung habe. Und deshalb vielen Dank an deine Stelle und euch, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was im LV-KV-Bereich auch für uns als Vermittler auf uns zukommen wird die nächsten Jahre, sodass ihr euch auch darauf einstellen könnt oder eben bei den Erstversichern, mit denen ihr zusammenarbeitet, eventuell auch einfordern könnt. Und dann freue ich mich auch wieder im Namen vom Thorsten ganz herzlich, wenn ihr uns eine Rezension gebt bei iTunes oder bei Instagram auch einfach ein Feedback schreibt oder bei Facebook, damit wir wissen, ob wir das, was wir hier tun, ob das auch für euch das Richtige ist und ob ihr einen Mehrwert davon habt. Das wäre eine klasse Sache. Und dann bleibt mir nur nochmal herzlich dir Danke zu sagen. Stefan, hast du noch eine Message, die du vielleicht an unsere Hörer raustragen möchtest als Appell oder als Mitteilung, dann hast du jetzt die Chance dazu.
Okay, ja, ich würde mich eben freuen, wenn wir miteinander in Kontakt bleiben und wenn eine Offenheit eben besteht für Ideen, die vielleicht auch noch nicht ausgereift sind, vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstrus klingen. Aber da möchte ich gerne den Appell senden, dass man das dann im Dialog weiterentwickelt, kritisch weiterentwickelt, weil wir alle im Grunde auf der gleichen Seite stehen und für das Gleiche kämpfen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja. Hast du denn Kontaktdaten, wo du sagst, da würdest du dich freuen, wenn jemand innovative Ideen hat und gerne sich mit dir austauschen möchte? Wie kann er dich denn dann erreichen?
Ja, jederzeit telefonisch erreichen. 0151 145 11 985, meine Mobilnummer, oder per Mail stefan.wittmann@deutscherück.de bin ich jederzeit erreichbar oder vielleicht auch gerne über dich, wenn du das weitervermitteln möchtest, dann auch sehr gerne.
Gerne, wir schreiben die Kontaktdaten in die Shownotes. Ja. Das heißt, wenn jemand sich gerne mit dem Stefan weiter austauschen möchte, schaut in die Shownotes rein. Da findet ihr dann alles und dann könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen. Ja, und dann machen wir für heute den Sack zu. Dir nochmal danke, Stefan, und wir hören uns.
Ja, dankeschön, Nico. Tschüss.
Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.